Guten Morgen im September, erster Sonntag im September, obwohl der September schon ein bisschen läuft. Der Monat, in dem schon die ersten Schoko-Weihnachtsmänner im Supermarkt auftauchen. Ich glaube, Herr Bischof, wir sind uns da einig, das ist ein bisschen zu früh, oder?
Absolut, lieber Herr Wittke, guten Morgen. Ich bin der Letzte, der etwas gegen Schokolade hat, aber jetzt schon Richtung Weihnachten zu schielen, das ist, das schmilzt ja nicht.
Ja, genau. Vorher muss ja auch erst Halloween gefeiert werden.
Oh, Herr Wittke.
Das war nur ein bisschen zum Anpieksen. Guten Morgen erst einmal.
Guten Morgen. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ist für Sie eigentlich, Herr Bischof, noch Spätsommer oder schon Herbst? Wir hatten hier in der Redaktion in der vergangenen Woche richtig Diskussionen darüber. Wann beginnt für Sie der Herbst oder hat er schon begonnen? Und wie lange hält der Sommer bei Ihnen an?
Sie haben aber auch schwierige Fragen, lieber Herr Wittke. Da möchte man ja im Kreis hüpfen vor Freude. Aber die Antwort scheint mir einfach. Wenn es schüttet und kühl ist, und so war das die Woche, als ich in Prenzlau auf dem Marktplatz war, dann ist Frühherbst äußerlich. Und warm wird es, weil die Menschen voller Wärme sind. Und man bestaunt dann die Blätter in ihrer Färbung. Das kann man in der Uckermark besonders gut. Und wenn es denn heiß wird, wie plötzlich manchen Nachmittag die Woche oder Abend, dann ist Spätsommer und du denkst, schöner geht kaum, weil der Himmel rosa und Stimmung leicht und die Luft lau und beides ist schön, Frühherbst und Spätsommer. Und in beiden Zeiten kann man hüpfen, das ist das Schöne, das sind die schönen Übergänge, finde ich. Leben ist Bewegung.
Eine prosaische, diplomatische Antwort. Wieso waren Sie auf dem Marktplatz in Prenzlau?
Na, ich gehe ja im Sommer in diesem Fall, auch wenn dann mal Frühherbst ist, gerne auf die Marktplätze und sage einfach, ich möchte mit euch reden, ich möchte hören, erzählt mir, wie es euch geht. Und das war diese Woche in Prenzlau, den Vormittag über am Dienstag und war ganz spannend. Die Leute sind gekommen und haben erzählt.
Ich will nicht den Fehler machen, Herr Bischof, davon auszugehen, dass jeder und jede in diesem Sommer Urlaub schon gemacht oder überhaupt auch machen konnte. Aber zumindest die Schulferienzeit, die geht zu Ende. Und es kommt bei mir immer wieder so ein Gefühl, auch schon während des Sommers und des Urlaubs auf, ein Gefühl der Absurdität. Also wie können wir verreisen, wie kann ich verreisen, Sommer, Sonne, Strand und Meer oder auch Berge und leckeren Wein und leckeres Essen genießen? Fröhlich lachen bei lustigen Ausflügen. Und an so vielen Plätzen der Welt herrscht größtes Leid. Also richtig menschliches, großes Leid mit Krieg und Hunger, Verletzungen, körperlichen Schmerzen, seelischen Schmerzen. Und ich lasse es mir gut gehen im Urlaub, in den Ferien. Ich kriege da durchaus ein schlechtes Gewissen.
Ich danke Ihnen, dass Sie das ansprechen, denn ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so. Mir geht es auch so und es gehört zur Zerrissenheit im Moment dazu, dass wir das so erleben. Nun würde ich mal sagen, ein schlechtes Gewissen allein nützt ja meistens gar nicht viel, jedenfalls nicht abstrakt, aber wenn das, was Sie jetzt nochmal beschrieben haben, dazu verhilft, dass wir achtsam bleiben, für uns und für die anderen und dass es Menschen eben auch in solchen Zeiten im Moment sehr, sehr verschieden geht, dann ist das richtig, dass wir schauen, dass wir uns nicht sinnlos auspowern. Urlaub ist richtig und Sommer genießen gehört auch dazu. Und es ist richtig, dass wir die anderen Menschen dabei sehen, denen es nicht so geht, die keinen Urlaub, ja nicht mal Alltag haben. Sie haben es beschrieben. Leben findet genau in dieser Bewegung statt und auch in dieser Zerrissenheit, dass wir auf uns achten und auf die anderen.
Sich nicht sinnlos auspowern und die anderen sehen. Wir kommen gleich zur Bibelstelle, aber vorher noch mal eine andere Frage, die ich mir immer wieder stelle, Herr Bischof, und die ich gerne mal auch Ihnen stellen möchte. Es heißt doch immer, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn wir aber auch sagen, wir sind fehlbar, den Begriff Sünder und Sünderin mag ich irgendwie nicht so. Also wir haben auf jeden Fall unsere Fehler. Wir sind nicht perfekt. Ist Gott dann im Umkehrschluss auch nicht perfekt, von wegen geschaffen nach seinem Ebenbild?
Was für eine tolle Frage. Über die ist in der Theologie und in der Geschichte des Glaubens wahrlich viel gestritten worden. Zwei Antworten vielleicht auf die Schnelle von mir dazu. Von der Schöpfung her gilt die feste Hoffnung, dass es sozusagen umgekehrt ist zu dem, was Sie sagen, dass nach dem Ebenbild Gottes heißt, gedacht war der Mensch ohne Sünde. Also Sie nehmen das Wort ja nicht so gerne, ohne getrennt zu sein von Gott. Mhm. Gedacht war die Schöpfung in einer Einheit, eben ganz bei Gott, Paradies. Und dann kam der Fall, dann kam die Sünde, dann kam die Trennung von Gott dazu. So ist das ja auch in unserem Leben bis heute. Aber das Ebenbild, das blieb und bleibt und ist sozusagen die Hoffnung auch aufs Ende hin. Und die zweite Antwort: in seinem Leiden am Kreuz wird Gott in Christus uns nochmal ganz anders zum Ebenbild. Eben als der auch vom Guten Getrennte, als der Geschundene, als der Leidende. Er wird uns ganz zum Ebenbild, gerade im Schmerz. Mhm.
Wodurch kam dann aber die Trennung? Kam die dann auch von Gott oder nicht von Gott?
Ich verstehe, Sie wollen, also die Frage ist nicht nur, ist Gott perfekt oder unperfekt und das Ebenbild, sondern woher kommt das nun alles? Dazu erzählt die Bibel, klang ja eben schon mal an, kräftige Geschichten. Ich kürze es an der Stelle mal ab, es kommt jedenfalls nicht durch die Frau. Wir haben das ja kulturell immer alles so in der Paradiesgeschichte mit drin, als ob die Sünde dann durch die Schlange oder durch die Frau in diese Welt gekommen wäre. Das ist es nicht, wirklich nicht.
Nee, dafür jetzt auch nicht in erster Linie gekommen, aber
so, diese das Trennung ist aber erstmal entscheidend, von das uns festzuhalten, okay. Damit wir dann sagen können, naja, es kommt durch das, was Gott mitgeschaffen hat, nämlich die Freiheit. Die Freiheit für uns, das macht zum einen das Wesen dieses Ebenbildseins aus und es macht zum anderen das Potenzial für die Abwendung, für die Trennung, weil in der Freiheit steckt immer drin, dass ich sagen kann, ich gehe den Weg, der eigentlich richtig und gut wäre und der nach Gottes Weg und Weisung und Bild wäre, ich gehe nicht, ich gehe einen anderen. Diese Freiheit haben wir und darin steckt die Trennung und die steckt dann eben immer wieder darin, dass wir da und dann nur auf uns gucken.
Die Trennung steckt in der Freiheit. Nee, in der Freiheit steckt die Trennung. Okay. Okay, spannend. Okay, nun, Sie haben gesagt, da wird schon seit Jahrhunderten drüber diskutiert, deswegen will ich es auch nicht in die Länge ziehen, dass sich die nachfolgenden Sendungen hier verschieben und das Sportstudio, nee, das wäre gestern gewesen, gar nicht mehr anfängt. Ich nehme die beiden Antwortrichtungen mal mit. Meine letzte Frage, Fragen, die ging ja schon, fand ich zumindest sehr in die Richtung, sehr grundsätzliche Fragen zum Leben von uns Menschen. Ich bin gespannt, Herr Bischof, wohin uns die Bibelstelle jetzt trägt, ob wir nochmal ganz woanders hin abbiegen oder ob wir weiter auf einer ähnlichen Strecke bleiben.
Die Bibelstelle führt uns ins Hüpfen heute. Ich habe es deswegen wahrscheinlich deswegen auch schon
ein paar Mal anklingen lassen.
Sie führt uns ins Hüpfen. Es ist eine Geschichte aus der Zeit der ersten christlichen Gemeinden, also Apostelgeschichte, also Neues Testament, nach den Geschichten über Jesus, nun die Geschichte von den Aposteln und den ersten Gemeinden. Wir hören heute von Petrus und Johannes, wie es im dritten Kapitel der Apostelgeschichte erzählt wird. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war.
Eine Wundergeschichte ohne Jesus. Das machen diesmal andere. Eine Geschichte, die zum Hüpfen einlädt, so haben sie es gesagt. Ich spreche mal wieder aus meinem Gefühl heraus.
Ja, machen Sie.
Ich fand die jetzt, wie soll ich sagen, irgendwie seicht.
Was?
Ja, weil ich so dachte, Moment, also ich verbinde Wundergeschichten immer mit Jesus. Und jetzt können es auch andere machen. Also wieso? Und funktioniert das wirklich so? Und ist das, mir zu heiter irgendwie.
Ja. Echt? Das ist in Zeit. Jetzt schauen wir mal, würde ich sagen, schön, schauen wir mal schnell in den Kern der Geschichte. Bitte. Ja, der sitzt da und sagt, er will ein Almosen von denen haben. Also er macht das, was wir alle in dieser Welt immer wieder machen. Gib mir was, was ich zum Leben brauche, gib mir Geld. Das ist nun mal die Währungseinheit. Wie soll ich denn anders leben? Und dann sagen die, und über diese Antwort könnten wir jetzt lange streiten, da ist aber aus meiner Sicht nichts seicht dran, die sagen, Geld haben wir nicht. Ja, also so, jetzt nehmen wir mal hier so die ganze Kirche und was wir hier, Geld haben wir nicht. Aber was wir haben ist, ich übersetze es mal gleich in meine Worte, wir können dich freisprechen. Wir können so dafür sorgen, dass du dein Leben, Leben ist Bewegung, habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, dass dein Leben wieder in Bewegung gerät. Wir haben das.
Das was können
dein,
die?
Was dein Leben sowieso, ja, sie sind wieder ganz bei der Frage, können die das? Ich bin erstmal bei dem Punkt, worum geht's eigentlich? Es geht ums Leben selbst und den Hinweis darauf, dass alles Geld und Gold auch nicht reichen würde, womöglich, wenn es darum geht, feste Knöchel zu kriegen und ein Leben in Bewegung leben zu können. Das, ich sehe es
Ihnen an, das wollen Sie nicht wissen. Nee, das ist das, wo ich sage, seich. Das ist so dann schön geredet. Das
was ist,
so,
ist daran
ist seich? Es kommt nicht auf das Geld an, es kommt auf das andere an.
Es kommt auch aufs Geld an,
oder? Und dann
wir sind ja noch in dieser Welt.
Und dann funktioniert es auch gleich und er steht auf. Das ist ja so schön. Ich möchte es ja auch, dass das so ist und dass das so funktioniert. Aber ich merke, es lässt mich irgendwie so zurück, dass ich sage, ja, naja.
Was stört Sie daran? Jetzt drehe ich das tatsächlich einmal um. Weil Sie's, was stört Sie? Weil Sie es nicht glauben können? Oder ja,
Ich glaube es nicht.
Sie glauben nicht, dass
diese Geschichte sich Anhängern, so zugetragen hat.
Ah, okay. Ich wollte sonst sagen, bei den Anhängern Jesu, und da nehmen wir es mal so weit, ja, bis in unsere Zeit hinein, bei den Anhängern Jesu, bei den Gemeinden jener Ort ist, wo ich das im Leben finden kann, was mein Leben lebendig, was mein Leben voll macht, was es in Bewegung bringt.
Das glaube ich auch.
Na gut,
ja,
die Geschichte erzählt nichts anderes.
Okay. Ich will ja auch sogar daran glauben, dass Jesus solche Wunder vollbringen kann. Und dann sage ich so, da habe ich schon so, aber okay, ihm traue ich das zu. Ja. Aber jetzt machen das andere auch noch. Jetzt
das machen die Gemeinden.
In dieser Klarheit, ja, aber das Lahme wieder zum Laufen kommen.
Ja, das machen die Gemeinden bis heute. Das machen die Menschen in dieser Anhängerschaft Jesu. Das machen die bis heute, sonst wäre es ja eine Geschichte nur von damals. Und die machen das sogar so, dass alle, die damit in Kontakt kommen, sagen, okay, da brauche ich mein Geld nicht mehr, das kann ich dann den anderen geben, weil ich will nicht, dass hier rauskommt, dass es auf das Geld nicht mehr ankäme. Wir brauchen das schon auch, Stichwort Diakonie, um Leuten dann auch in anderer Weise zu helfen, aber wir sollen nicht glauben, dass es mit dieser Hilfe sich erschöpft hätte.
Dass das Entscheidende ist.
Ja. Sondern, dass es eben auch darauf ankommt, dass wir mit dem Leben und mit dem Hüpfen und mit dem Springen können, der springt dann darum. Und das machen die. Und wenn die das nicht bis heute machten und wenn wir das nicht erlebten und wenn das eine Geschichte wäre, bei der wir uns daran aufreiben, ob Jesus oder wer anders das getan hat damals, mir wäre es nicht genug.
Nein, also dann kann ich mit der und gehe ich mit der Aussage der Geschichte voll mit, so wie Sie es beschrieben haben. Nur mit, also ich brauche nicht dieses ganz konkrete Bild desjenigen, der da dann mit einmal aufspringt und durch die Gegend
hüpft. Also Ihnen das ist es ein bisschen zu viel Rosamunde Pilcher.
Ja, so seicht. Also für mich.
Okay.
Am Sonntagmorgen.
Ist aber auch ein Tatort drin.
Ist spannend, ist es schon, ja. Für viele, Herr Bischof, ist die Urlaubszeit die schönste Zeit des Jahres, anderes Thema. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, wenn dann jetzt das Gefühl aufkommt, verflixt, jetzt beginnt eine unangenehme Zeit, bis dann endlich wieder der nächste Urlaub ansteht. Und trotzdem, nicht immer ist alles im Urlaub eitel Sonnenschein. Es gibt gerade nach der Urlaubszeit viele zerbrochene Beziehungen. Wie schade, aber ist so. All denen, die jetzt nach ihrem Urlaub einer schwierigen Lebensphase entgegensehen, widme ich meine Fürbitte.
Gott, für die, die auf der Suche sind, bitten wir gerade jetzt nach der Pausenzeit, dass sich neue Wege auftun und der Schmerz sein darf und heilen. Sei du auf dem Weg. Gott, für die Fliehenden und ohne Ort bitten wir, für die Menschen, die in Pakistan darauf warten, dass sie wieder ins Leben kommen, dass wir und unser Land zu seinem Wort steht, für die bitten wir. Für alle Menschen im Krieg bitten wir. Es gibt keine Pause, es ist so erschöpfend. Hauch deiner Schöpfung neuen Geist ein, das bitten wir, einen Friedensgeist. Gott, für die Kinder und Jugendlichen, die morgen mit der Schule starten, bitten wir für alle Eltern, Lehrer, Mitarbeiter an den Schulen, dass die Lust und Freude am Lernen bleibt, wächst, dass neue Zukunft wird, dass da Freunde sind, dass keiner alleine bleibt und dass alles durchzogen ist vom Dank. Für die Menschen, die Jungen, die Gegenwart, die Zukunft, das bitten wir, sei du auf dem Weg und hüpf mit uns durchs Leben. Wir danken dir.
Amen. Ich weiß, also ich weiß, ich laufe jetzt Gefahr, so ein bisschen bei allen jungen und sehr jungen Zuhörerinnen und Zuhörern wie ein Oberlehrer rüberzukommen. Und ich hätte es früher auch selbst nicht gedacht, dass ich mal so auf die Schule blicken würde. Aber ihr könnt so froh sein, dass ihr zur Schule gehen könnt und dürft und nicht vom Lernen abgehalten werdet. Und ich weiß genau, Ferien und die Pausen sind das Beste an der Schule, aber dennoch. Zur Schule gehen zu können, auf Menschen zu treffen, die einen schlauer machen möchten und können und die dabei es auch noch gut mit einem meinen, das ist wirklich ein großartiger Wert, den man vermutlich erst so richtig zu schätzen wüsste, wenn man es nicht dürfte. Also seid ruhig genervt vom Schulanfang und habt irgendwo im Hinterkopf, aber eigentlich ist Schule doch eine richtig klasse Idee und ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Was war eigentlich, Herr Bischof, Ihr Lieblingsfach in der Schule? Immer schon Religion?
Es hat immer mal gewechselt. Da, wo gerade ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin war oder das Thema interessant, Deutsch zum Beispiel über Bücher, habe ich schon damals sehr gerne geredet. Aber auch Mathematik, wenn das Leben aufgeht. Die Brüche, das Durchrechnen. Okay. Mathematik hatte ich als Leistungsfach im Abitur.
Oh, tapfer.
Ja, weil mein Vater, der war Mathematiklehrer gewesen, der konnte erklären.
Ach, super, okay. Aber Religion schon immer auch so ihr Lieblingsfach, was man so vermuten würde?
Religion habe ich auch gerne gemacht, gar keine Frage. Aber das ist jetzt immer so das einzige und Lieblingsfach war. Nee, das wäre auch Quatsch.
Und welches Fach mochten Sie so gar nicht?
Ja, in der Mittelstufe Sport. Ich bin, also in der Mittelstufe später, wenn man dann so Fußball- und Tischtenniskurse belegen konnte, war ich voll dabei. Aber wenn die Ringe runtergelassen wurden, dann wäre ich am liebsten im Boden versunken.
Und ich dachte bis heute, wir hätten so viele Gemeinsamkeiten. Aber da ist nicht. Es genau
Sie
diametral
so
entgegen Sport, mein Lieblingsfach Zeitpferd. Und Mathe und Physik eher, naja, muss ja.
Echt? Und vom 3-Meter-Brett? Ich wollte nie vom 3-Meter-Brett.
Nee, das war nie das Problem.
Ah, super, ich sehe sie da mit Körper.
Ja, ich hätte sie zur Nachhilfe dann bei Mathe angefragt. schönen guten Morgen, kommen Sie gut durch den Sonntag, kommen Sie gut in die Zeit, auch nach der Urlaubszeit mit uns, mit Gottesdienst im Gespräch, auch nächsten Sonntag wieder und bis dahin eine gute Woche.
Eine gesegnete Woche wünsche ich Ihnen, voller Licht und die Farben an den Blättern.